ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Erst gestern trat der mächtige US-Chef von VW, Michael Horn, zurück. Und es klingt so, als würde heute zumindest ein Teil der Erklärung nachgeliefert. Da tut sich ein ganz neuer Abgrund auf. Denn als der Umweltbehörde in den USA vor 2 Jahren Unstimmigkeiten bei den Abgastests auffielen und sie bei VW nachfragte, da nutzte der Konzern die Gelegenheit nicht etwa, um frühzeitig aufzuklären, sondern er baute sein Gerüst aus Lügen weiter aus. Die Software wurde perfektioniert, damit der Betrug nicht auffliegt. Das haben neue Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ergeben. Svea Eckert und Christine Adelhardt berichten.
Unter der Motorhaube, tief im Auto verborgen, agiert sie. Die betrügerische Software von Volkswagen, die erkennt, ob das Auto gerade fährt oder auf giftige Abgase getestet wird. John Hudson ist eine von rund 500.000 VW-Dieselbesitzern in den USA. Vor einem Jahr bekam sie Post. Bei dem Schreiben handelte es sich um eine Mitteilung, aus der hervorging, dass ich das Auto für eine Softwareaktualisierung vorbeibringen soll. Und als ich sie bekam, war ich schon ein wenig misstrauisch, muss ich zugeben. Was sie nicht wusste, Volkswagen optimierte offenbar noch Ende 2014 die Betrugssoftware. Das haben Spezialisten und Wissenschaftler im Auftrag des NDR jetzt herausgefunden. Der Autobauer manipulierte demnach erneut.
Was man eigentlich sagen kann, ist, dass das Auto quasi diese 2 verschiedenen Modi hat und es wird eben umgeschaltet zwischen dem Modus, wo nicht so stark in die Abgasrückführung oder generell in das Säubern des Abgases eingegriffen wird und der andere Modus, wo stärker da rein eingegriffen wird.
Ein Saubermodus und ein Schmutzmodus. Doch anstatt die Schummelsoftware zu entfernen, baute VW den Betrug scheinbar weiter aus.
Dort hat ein Programmierer neue Funktionen hinzugefügt, die dann dafür eben sorgen, dass genauer erkannt wird, ob man sich in einem Prüfzyklus befindet oder nicht.
Die Autos erkannten jetzt, ob das Lenkrad bewegt wird. Auf dem Prüfstand ist das nicht vorgesehen. Wenn also die Abgase untersucht wurden, schaltete die Software noch zuverlässiger als zuvor in den saubereren Modus. Brisant. Zu diesem Zeitpunkt testeten und ermittelten bereits die US-Umweltbehörden, hatten Volkswagen sogar schon informiert, dass etwas mit den Abgaswerten nicht stimmen könne. In den USA bereiten jetzt Anwälte im großen Stil Sammelklagen vor. Jede Art von neuem Betrug werden sie in ihre Klage mit aufnehmen. Vor ihr zittert VW. Die Chefanwältin für die Klagen der US-Autobesitzer. Der Skandal sei beispiellos, meint sie. Es ist schlimmer als alles, was ich in meinen 40 Jahren Praxis gesehen habe, denn es war absichtlicher Betrug. Der Betrug zieht immer größere Kreise, setzt zunehmend auch hochrangige Manager unter Druck. Gerade ist der US-Chef von Volkswagen, Michael Horn, zurückgetreten. Volkswagen in der Krise. Immer neue Enthüllungen, kaum Aufklärung. Zu den neuen Vorwürfen will sich der Konzern heute nicht äußern. Und noch immer gibt es keinen Plan für die Reparatur der Autos in den USA. Die Verhandlungen mit den US-Behörden dauern an. Und es ist weiter offen, wie viel Milliarden der Skandal Volkswagen kosten wird.
Das Flüchtlingsdrama hat ein anderes Problem in Europa übertüncht. Doch das bedeutet nicht, dass dieses Problem schon gelöst wäre. Dieser Mann jedenfalls scheint über die Folgen der Euro-Krise so verzweifelt, dass er heute etwas getan hat, was es bisher noch nie gab. Der Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, hat angekündigt, die Banken mit Geld zu überschütten zu einem Leitzins von 0%. Er verleiht also kostenlos Geld, auf das die Banken es mit vollen Händen nehmen und weiterverleihen an Unternehmen, die die Konjunktur endlich auf Trab bringen sollen. Das ist die Hoffnung. Doch nicht wenige könnte Draghis Billigpolitik teuer zu stehen bekommen. Über Verlierer und Gewinner berichtet Sandra Scheuring.
Auch wenn Weihnachten vorbei ist, diese Truthahn-Spezialitäten haben immer Konjunktur. Vorgekocht und luftdicht verpackt werden sie hier beim Feinkosthersteller Cascajares im spanischen Palencia. Als Konserve gehen sie in die Welt. Die Stimmung ist gut. Nach wirklich schwierigen Jahren will das Unternehmen sogar investieren.
Die
Kreditsituation hat sich in Spanien verbessert. Die Banken geben die Kredite an diejenigen, die sie verdient haben. An Unternehmen mit gesunden Konten und mit Zukunft. Wenn er das hören könnte, er würde sich bestätigt fühlen. Mario Draghi ist von seinen Maßnahmen überzeugt. Noch mehr Geld pumpt er in die Eurozone. Denn nicht überall läuft es wirtschaftlich rund und das Inflationsziel von knapp 2% ist in weiter Ferne. Dieses umfassende Paket wird die Synergien aus verschiedenen Instrumenten ausschöpfen und ist ausgerichtet auf die Erleichterung der Finanzierungskonditionen, die Stimulierung der Kreditvergabe und somit die wirtschaftliche Erholung im Eurogebiet. Der EZB-Rat hat beschlossen, den Leitzins erstmals auf 0% zu senken. Banken müssen noch höhere Strafzinsen zahlen, wenn sie ihr Geld bei der EZB parken. Und die EZB wird Anleihen für 80 Milliarden Euro im Monat kaufen, erstmals sogar auch Unternehmensanleihen.
Die EZB hat viele Instrumente, die sie noch benutzen kann. Aber man kommt jetzt in einen Bereich, in dem man immer kreativer, immer unkonventioneller werden muss. Und das wird auch immer umstrittener werden.
Denn Draghis Plan hilft wirtschaftlich schwachen Ländern wie Spanien. Für starke birgt er Risiken. In Deutschlands großen Städten wie Berlin, München oder Frankfurt laufen die Immobilienpreise heiß. Sparer benachteiligt die lockere Geldpolitik Draghis. Und auch Betriebsrenten und Lebensversicherungen bringen immer weniger Erträge. Diese Zeiten sind gut für Kreditnehmer. In Spanien will die Feinkostfirma Cascajares die niedrigen Zinsen nutzen. Investieren ins Personal und in neue Maschinen. Sie sind optimistisch, dass sie die nötigen Kredite von der Bank bekommen, auch dank Draghis Politik.
Draghi setzt den Leitzins auf Null. Ein Kommentar von Ingo Natusius vom Hessischen Rundfunk.
Die EZB will die Wirtschaft ankurbeln und dazu die Banken nötigen, mehr Kredite zu vergeben. Wenn sie das nicht tun und auf ihrem Geld sitzen bleiben, müssen sie Strafzinsen zahlen. Ich halte das für Unfug. Denn es gibt in Europa keine Kreditklemme. Jeder, der etwas Vernünftiges finanzieren will, bekommt ausreichend Geld. Vernünftig heißt, es muss sich lohnen. Nur dann sind Investitionen sinnvoll, nur dann können Kredite auch zurückgezahlt werden. Wir haben ja reichlich Erfahrung mit zu viel Kredit. Daraus werden faule Kredite. Das macht Banken pleite und hat zur Finanzkrise geführt. Die EZB betreibt aber nicht nur eine falsche und gefährliche Banken- und Kreditpolitik, sie finanziert auch noch überschuldete Staaten mit vollen Händen. Jetzt werden Monat für Monat 80 Milliarden gedruckt. Das erleichtert es den Regierungen von Krisenstaaten weiter zu wursteln. Ganz vorne EZB-Präsident Mario Draghi. Er ist ein Präsident für die ganz großen Würfe, für die ganz große Bühne. Popliges Zentralbankgeschäft in einem Zweckbau in Frankfurt betreiben, das war gestern. Die Beamten an der Spitze der EZB haben sich ohne demokratische Legitimation in den Politikbetrieb Europas eingefädelt, verkünden Behördenentscheidungen nicht nüchtern am Amtssitz, sondern auf Tagungen in London oder von der Brüsseler Bühne herab. Regierungen, die von der EZB Geld bekommen, freut's ebenso wie Zocker an den Börsen. Doch eine Notenbank sollte zuallererst den Banknoten und den Bürgern verbunden sein. Nicht so die EZB. Der Wert des Euro sinkt und das ist schlecht, denn es zeigt, die europäische Wirtschaft verliert Vertrauen und wird damit auf Sicht Jobs verlieren.
Ingo Natusius kommentierte. Die lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, sie hat die Kurse an den Börsen in den vergangenen Jahren immer wieder auf neue Rekordhöhen getrieben. Heute war das anders. Die Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Der deutsche Aktienindex gab infolge der EZB-Entscheidung deutlich nach. Er ging mit 9.498 Zählern aus dem Handel. Das entspricht einem Minus von 2,3%. Der US-Index Dow Jones blieb mit 16.995 Punkten unverändert. Mehr über den Handelstag in Frankfurt von Markus Görne.
Es war eine wahre Achterbahnfahrt nach der Entscheidung der Europäischen Zentralbank, ein ganz großes Paket zu schnüren. Geld ist billig wie nie. Die Zinsen, die Banken fürs Parken bei der EZB berappen müssen, hoch wie nie zuvor. Und die Geldflut wird von 60 auf 80 Milliarden Euro erhöht. Pro Monat. An der Börse wurde das zunächst gefeiert. Mit der ersten Eilmeldung über die EZB-Entscheidung um 13.45 Uhr schoss der deutsche Aktienindex steil nach oben, um nach einer Stunde erst langsam und dann immer schneller ins Minus zu fallen. Auf Euphorie folgte Ernüchterung und der Gedanke, dass die Notenbank zum Ende ihrer Geldpolitik kommen könnte. Und dann? Mario Draghi schiebt solche Befürchtungen beiseite. Die EZB wäre weiterhin bereit, die viel zu maue Inflation anzuschieben mit weiteren Mitteln. Sicher ist, der Leitzins ist quasi abgeschafft. Sparen endgültig passé. Wer Rendite will, muss mehr Risiko in Kauf nehmen.
Arbeitnehmervertreter wollen gegen den angekündigten Jobabbau bei Siemens kämpfen. Betroffen wären vor allem Werke in Bayern. In Bad Neustadt protestierten heute etwa 1.500 Beschäftigte gegen die Pläne. Die Konzernführung hatte die Einschnitte mit dem schwierigen Marktumfeld begründet. Die Nachfrage nach Elektroantrieben für die Öl- und Gasindustrie sei stark zurückgegangen. Insgesamt will Siemens in Deutschland rund 2.000 Stellen abbauen. Nach den rassistischen Beleidigungen und Morddrohungen gegenüber einem dunkelhäutigen katholischen Pfarrer hat der Münchner Erzbischof Kardinal Marx die Gläubigen aufgefordert, jedem Anflug von Hass entgegenzutreten. Die Vorfälle hatten sich in der Gemeinde Zorneding bei München ereignet. Der Pfarrer war am Sonntag zurückgetreten. Kardinal Marx betonte, jetzt müsse alles getan werden, um dem Pfarrer einen Neubeginn zu ermöglichen.
Olivier, wir stehen hinter dir. Eine Solidaritätskundgebung für Pfarrer Olivier Ndjimbijende nach den schweren rassistischen Bedrohungen. Der bayerische Ort Zorneding steht immer noch unter Schock. Der 66-jährige Pfarrer aus dem Kongo wurde vom CSU-Ortsverband als Neger beschimpft. Er hielt 5 anonyme Morddrohungen, schließlich Polizeischutz. Auf der Frühjahrsvollversammlung der Freisinger Bischofskonferenz in Passau versucht Münchens Erzbischof Reinhard Marx, die Wogen zu glätten. Die bayerischen katholischen Bischöfe wollen das Geschehen um den Pfarrer nicht überbewerten. Dennoch:
Wir müssen in unserer Debattenkultur, in unserer gesellschaftlichen Auseinandersetzung wieder das rechte Maß finden. Diese Verschärfungen, die stattfinden, auch gerade im Internet, diese Hetze, die dort stattfindet, da müssen alle Beteiligten, alle müssen mit aufmerksam sein.
Das Fazit der Bischöfe? Es müsse Ruhe einkehren und so gespalten sei die Gesellschaft gar nicht. In Zorneding sehen die Menschen das anders. 70.000 Unterschriften haben sie für ihren Pfarrer gesammelt, doch der ist bereits weg. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Unbekannt. Wegen Beleidigung, Bedrohung und Volksverhetzung.
Was bleibt von einer Stadt, wenn eine gigantische Welle alles zerstört und fortgespült hat? Unvorstellbar die Wucht, mit der der Tsunami in Japan einen lebendigen Ort in eine apokalyptische Trümmerlandschaft verwandelte. Und dies ist nur eine von mehr als 260 Küstenstädten, die damals zerstört wurden. Fast 19.000 Menschen kamen ums Leben oder werden bis heute vermisst. Morgen ist das auf den Tag genau 5 Jahre her. Der Tsunami war der Anfang einer ganz anderen Katastrophe, der Atomkatastrophe von Fukushima. Schauen wir uns an, was am 11. März 2011 genau passierte. Das stärkste Erdbeben in Japans Geschichte löste den Tsunami aus. Sofort wurde das Kernkraftwerk in Fukushima zur Sicherheit notabgeschaltet. Und trotzdem ging die Kontrolle über 4 Reaktoren verloren, weil die Flutwelle das Gelände des Kraftwerks überschwemmte und die Stromversorgung ausfiel. Danach kam es zu Explosionen. 3 der Reaktorgebäude wurden zerstört. Weil in den Reaktoren 1 bis 3 die Kühlung ausfiel, wurden Brennstäbe freigelegt. Es kam zur Kernschmelze. Der hochradioaktive Brennstoff fraß sich teilweise durch den Schutzmantel aus Stahl und der Super-GAU nahm seinen Lauf. Radioaktivität gelangt bis heute in die Umwelt. Mehr als 100.000 Menschen mussten wegen der gefährlichen Strahlung in der Umgebung ihre Häuser verlassen und haben von einem Tag auf den anderen ihre Heimat verloren. Zurückbleiben Geisterstädte wie diese und Landstriche, die über Jahrhunderte hochbelastet sein werden. Uwe Schwering war in diesem Niemandsland unterwegs, 5 Jahre nach Fukushima.
In den noch nicht wieder blühenden Landschaften von Fukushima wächst nur eines: Berge schwarzer Säcke. Radioaktiver Abraum. Jetzt schon 10 Millionen Kubikmeter. 100 Millionen am Horizont. Und die Frage, wohin damit? Am besten, wo kein Mensch mehr lebt. In die Sperrzone. Vor die Tore Ftabas. Evakuiert nach dem Super-GAU. Praktisch, so entsteht auch Platz für ein Zwischenlager. Im 60 Kilometer entfernten Exil hat der Bürgermeister dem zugestimmt. Schweren Herzens. Für einen echten Wiederaufbau Fukushimas gehört der Müll an einen Ort. Also habe ich diese bittere Entscheidung mitgetragen. Die Regierung hat aber versichert, dass das Zwischenlager auf 30 Jahre befristet ist. Und dann? Auch Japan besitzt nicht mal ein Endlager für Atombrennstäbe. Und in Fukushima Daiichi wären sie froh, wüssten sie, wo der geschmolzene Brennstoff überhaupt liegt. Selbst neu entwickelte Roboter bringen nicht genug Licht ins hochstrahlende Dunkel. Und so sieht der Kraftwerkschef erst 10% des Weges gemeistert. Die größte Herausforderung ist die Beseitigung der Reaktorkerne. Wir wissen aber nicht, wo sie sind und in welchem Zustand. AKW-Betreiber TEPCO und Japans Regierung veranschlagen bis zur Stilllegung der Ruine 30 bis 40 Jahre. Doch da ist selbst die der Industrie nahestehende internationale Atomaufsicht skeptisch. Und deren Chef ist ein Japaner. Die Stilllegung wird dauern. Wir haben noch nicht die nötigen Technologien. Und sie ist nur zu schaffen mit internationaler Hilfe. Halten wir fest. Niemand weiß, wie lange es dauert, wie die Sache angehen und Japan packt es nicht allein. Strahlende Aussichten. Die Regierung erzählt dem Volk das Gegenteil. Sie will beweisen, auch ein Störfall der Maximalstufe ist beherrschbar. Man muss nur ordentlich aufräumen. Nur so ist der Neustart der Kernenergie in Japan und ihr Export zu rechtfertigen. Pressekonferenz am Abend. Mit TEPCO haben wir einen Plan erstellt. 2021 wollen wir beginnen, die geschmolzenen Brennstäbe zu entnehmen und sicher aufzubewahren. Dann prüfen wir, wie wir sie weiter behandeln. Die Fragen eingereicht, die Antworten abgelesen. Kritischer Journalismus nicht bei diesem Thema, stattdessen Selbstzensur. Medienwirksam besucht Abe einen Musterhof in Fukushima. Die Botschaft, nichts Schlimmes passiert, es geht aufwärts. Dann schlägt er am Joghurt. Namie, 13 Kilometer vom AKW. Zutritt frei bis 15 Uhr. Bauer Yoshizawa jedoch bleibt Tag und Nacht, hält sich nicht dran. Er gibt hier 300 Rindern das Gnadenbrot. Spenden finanziert und aus Protest. Noch 5 Jahre werde ich sie pflegen. 10 insgesamt dokumentiere ich dann mit ihnen den Atomunfall. Die Regierung will alle Beweise vernichten. Das ist mein Widerstand. Einige Kühe sind krank seit dem GAU. Das verstrahlte Futter damals sei schuld, glaubt Yoshizawa. Wissenschaftler der Regierung aber könnten nichts finden, sagt er. Angeblich. 5 Jahre nach Fukushima kämpft Japan mit zerfallenden Atomen, schwarzen Säcken und roten Zonen. Am allermeisten aber mit sich selbst.
Von außen betrachtet wollen alle in der EU dasselbe, die unkontrollierte Einwanderung stoppen. Doch wie das gehen soll, darüber wird auch heute wieder in Brüssel unter den Innenministern gestritten. Die Deutschen setzen auf eine Zusammenarbeit mit der Türkei, doch Österreich misstraut der türkischen Regierung und setzt gemeinsam mit den Balkanstaaten auf geschlossene Grenzen. Genauso wie EU-Ratspräsident Donald Tusk. Und das ist deshalb so bemerkenswert, da er ja als Chef des ganzen Vereins die Fäden eigentlich zusammenhalten sollte. Die großen Verlierer dieses Streits sind Griechenland und die Flüchtlinge, die es weiterhin nach Europa drängt, als gelte es noch die allerletzten Plätze auf einem Kontinent zu ergattern, bevor alle Türen fallen. Bettina Scharkus.
Sie können nicht voran und sie wollen nicht zurück. Die Flüchtlinge von Idomeni, mehr als 13.000 Menschen sind es mittlerweile, eine Kleinstadt ohne feste Häuser, ohne Straßen, ohne Heizung. Seit die Balkanroute dicht ist, steht Griechenland unter Druck. Krisensitzung. Heute in Brüssel, der griechische Minister ist sauer. Wir brauchen endlich gemeinsame Entscheidungen, keine Alleingänge mehr. Bedanken müssen wir uns sicher nicht bei Staaten, die die gemeinsamen Beschlüsse gebrochen haben. Das richtet sich gegen sie, die konservative österreichische Innenministerin Johanna Mikl-Leitner. Sie hat mit besonderer Härte darauf bestanden, den Weg über den Balkan zu versperren. Streit gibt es auch über die Rolle der Türkei. Deutschland setzt darauf, dass Ankara Flüchtlinge aus Griechenland zurücknimmt. Doch der Preis dafür ist einigen in Brüssel zu hoch.
Wenn die Türkei hier eine regierungskritische Zeitung unter Zwangsverwaltung stellt und drei Tage später die Europäische Union konfrontiert mit einer Wunschliste und damit auch noch belohnt wird, dass man über eine Vorverlegung der Visaliberalisierung diskutiert. Da stelle ich mir schon die Frage, ob wir uns und unsere Werte letztendlich über Bord werfen.
Die Türkei verlangt für Kooperation in der Flüchtlingspolitik unter anderem Reisefreiheit für ihre Bürger. Sie sollen künftig ohne Visa in die EU reisen dürfen. Ob Ankara dafür die nötigen europäischen Standards erfüllt, ist umstritten.
Das muss dann durch die europäischen Gremien festgestellt werden, ob diese Kriterien erfüllt worden sind. Die Türkei ist optimistisch, diese Kriterien erfüllen zu können, bis zum 1. Juni oder, wie ich heute gehört habe, vielleicht sogar bis zum 1. Mai.
Wie schlecht die Stimmung unter Europas Spitzenpersonal mittlerweile ist, zeigt auch ein Streit bei Twitter. Ratspräsident Tusk begrüßt die Schließung der Balkanroute, darauf die düstere Antwort von Alexis Tsipras, Europa habe keine Zukunft, wenn es so weitermache. Keine guten Nachrichten aus Brüssel für Sie, für die Flüchtlinge in Idomeni. Alles, was die Menschen hier vor sich haben, ist eine weitere kalte Nacht im Zelt.
Viele der Menschen, die hier am Rande Europas erfahren müssen, wie es ist, nicht gewollt zu sein, sie würden wahrscheinlich sofort zurückkehren, wenn der Krieg in ihrer Heimat endlich ein Ende fände. Davon ist Syrien doch weit entfernt. Die Friedensgespräche in Genf haben noch nicht einmal richtig begonnen. Aber niemand hätte noch vor kurzem für möglich gehalten, dass sich Menschen wie hier in Aleppo aus ihren Kellern heraustrauen und fast wie zum Trotz ihren Alltag leben, inmitten von Trümmern. Es ist die zweite Woche der Feuerpause in Syrien und bis auf wenige Ausnahmen hält sie tatsächlich. Volker Schwenk mit einer vorsichtig zuversichtlichen Momentaufnahme aus Aleppo. Es ist nicht mehr als dies, aber immerhin, es ist eine.
Überall auf der Welt spielen Kinder voll Freude, singt Mohammed. Sie bauen Sandburgen und malen Blumen. In diesen Tagen können Kinder das auch in den Stadtteilen Aleppos, die noch unter Kontrolle der Assad-Gegner sind. Erstmals seit Jahren gehen Familien wieder sorglos in den Park. Mohammed, der Vater des kleinen Abdu, arbeitet beim Zivilschutz. Wenn Bomben fallen, zieht er Verletzte aus den Trümmern, löscht Feuer, birgt Leichen. Im Moment werden wir gerade nicht beschossen. Aber sobald die Feuerpause vorbei ist, dann wird es wieder losgehen. Und zwar richtig, glaubt Mohammed. In Aleppo gibt es auch jetzt noch einige Orte, vor allem draußen vor der Stadt, wo noch immer gekämpft wird. In den Rebellenvierteln Aleppos sind die Märkte in diesen Tagen gut besucht. Das Leben kehrt zurück. Eine friedliche Normalität, die fast vergessen war, aber es gibt sie seit fast zwei Wochen schon. Der Verkäufer und sein Sohn preisen Gott, er möge ihnen viele Kunden schicken. Der Vater betet, dass die Feuerpause anhält. Wir wollen, dass die Flugzeuge nicht wiederkommen, dass die, die geflohen sind, in ihre Häuser zurückkehren, dass dieser ganze Krieg nicht weitergeht. Hoffen haben die Menschen hier fast verlernt. Zu oft wurden Hoffnungen enttäuscht, blieben sogenannte Friedensgespräche folgenlos. Ein Eis im Park und keine Angst. Auch darum geht's. Ich wünsche mir nur, dass die in Genf endlich was Gutes für unser Volk zustande bringen. Und zwar ganz schnell. Sandburgen bauen, Blumen malen, schaukeln. Überall auf der Welt leben Kinder in Liebe und Freude, singt Mohammed. Nur in meinem Syrien schießen Scharfschützen auf Kinder und die fallen um. Es ist schrecklich, dass Kinder in Aleppo solche Lieder lernen. Vielleicht können sie irgendwann in der Zukunft wieder etwas anderes singen.
In Deutschland kommen weiter deutlich weniger Flüchtlinge an, weil sich die Balkanländer abschotten. Noch einmal Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Die Bundespolizei hat neue Zahlen über ankommende Flüchtlinge veröffentlicht. Gestern waren es demnach 125, der zweitniedrigste Wert in diesem Jahr. In den ersten 6 Wochen dieses Jahres hatten täglich noch mehr als 2000 Menschen Schutz in Deutschland gesucht. Seither sind die Zahlen immer weiter gesunken. Im März kamen bislang pro Tag im Schnitt gut 300 Migranten. Der Streit über die Reform der Pflegeausbildung hat heute den Auftakt des Deutschen Pflegetags in Berlin bestimmt. Der Bundesbeauftragte Laumann warf den privaten Arbeitgebern vor, die Gesetzespläne nur abzulehnen, weil sie zu einer besseren Bezahlung der Arbeitskräfte führen könnten. Nach der Reform soll die Berufsausbildung vereinheitlicht werden. Mehr als 1,2 Millionen Menschen sind in der Alten- und Krankenpflege beschäftigt. Borussia Dortmund hat das Hinspiel im Achtelfinale der Europa League gewonnen. Der BVB bezwang Tottenham Hotspur mit 3:0.
Die Zielvorgabe von Thomas Tuchel war klar. Seine Mannschaft sollte im Hinspiel vorlegen. Nach 7 Minuten ist die Borussia erstmals durch. Aubameyang auf Durm. Noch fehlt die Präzision, aber die Richtung stimmt. Und Dortmund drückt den zweiten der englischen Premier League weiter hinten rein. Mit schnellem, direkten Spiel. Schmelzer, Aubameyang. Nach einer halben Stunde belohnt sich der BVB mit der hochverdienten Führung. Auch ohne den verletzten Gündogan läuft das Spiel bislang absolut nach Plan. Zweite Hälfte, Dortmund weiter schnörkellos offensiv. Mit Castro, Subotic und Marco Reus ein perfekter Abschluss. In der 61. Minute durch Marco Reus, ideal vorbereitet vom eingewechselten Subotic. Von Tottenham kommt keine Gegenwehr. Die Borussia ist einfach zu flink. Reus 70. Minute, zweiter Treffer des Nationalspielers, die Entscheidung. Dortmund kann entspannt zum Rückspiel nach England reisen.
In Oberhausen startet morgen die Ausstellung Wunder der Natur. In einem früheren Gasspeicher können Besucher unter anderem eine Simulation der Erde bewundern. Mit Projektoren werden bewegte Satellitenaufnahmen auf einem 20-Meter-Ballon abgebildet. Zu sehen gibt es auch riesige Fotos von Tieren, der Natur und der Entstehung des Lebens. Die Ausstellung geht bis Ende des Jahres.
So, und wir schauen noch kurz zu einem anderen Wunder der Natur, nämlich in Argentinien. Am Gletscher Perito Moreno sahen sich heute tausende Touristen ein eisiges Schauspiel an. Mit Getöse stürzte eine gigantische Eisbrücke in sich zusammen. Das passiert dort alle 2 bis 6 Jahre, weil warmes Süßwasser den Gletscher unterspült. So, und wir wenden uns ab vom Eis und fiebern dem Frühling entgegen, Claudia Kleinert.
Ja, ich glaube, das geht im Moment ganz vielen so, Karin. Ist aber noch nicht wirklich in Sicht. Also Sonne gibt's schon und in der Sonne windgeschützt fühlt sich das manchmal sogar ein bisschen an wie Frühling. Aber so frühlingshafte Temperaturen, die gibt's bei uns zumindest noch nicht zu entdecken. Und irgendwie sind die auch noch ziemlich weit weg. Madrid beispielsweise 12 Grad heute, 13 Grad in Rom, 9 Grad London, 8 Grad Berlin, nördlich von uns deutlich kälter, aber nicht überall nördlich von uns. Denn Island heute 16 Grad, da schaufelte ein Tiefdruckgebiet richtig warme Luft hin. Wenn wir jetzt mal diese Luftmassen, das sind die Farben hier, animieren, dann könnte man ja vielleicht sehen, dass es jetzt bei uns auch mal zumindest orange oder orange oder gelb werden würde. Das würde dann zumindest schon mal heißen um die 13 Grad. Sie sehen aber, das, was sich bewegt, ist die kalte Luft, die aus Norden kommt. Über Deutschland tut sich nicht allzu viel. Das heißt, Wärme ist nicht in Sicht. Möglicherweise Mitte nächster Woche. Bis dahin reicht die Animation nicht. Aber das steht auch noch nicht so ganz fest. Jetzt in der Nacht haben wir es mit dichten Wolken zu tun. Die kommen immer wieder aus Osten. Im Thüringer Wald reicht es auch für ein paar Schneeregen oder Schneeschauer. Im Südwesten und Westen ist es oft sternklar. Die Temperaturen sinken bis morgen früh meist auf Werte um 0 Grad, minus 6 Grad am Alpenrand und in höher gelegenen Tälern ist es eh noch kälter. Auch morgen Vormittag Sonne am ehesten im Westen. Nach Osten hin gibt es dichte Wolken. Daran ändert sich auch zum Nachmittag nicht allzu viel. Am sonnigsten dann Schleswig-Holstein, Nordseeküste und auch den Rhein entlang bzw. Ostfriesland. Die Temperaturen steigen im Thüringer Wald unter den dichten Wolken auf gerade mal 1 Grad, sonst werden es 4 bis 11 Grad. Der Wind dazu kommt meist schwach aus östlichen Richtungen. Und die nächsten Tage bleibt es dann ähnlich wie im Moment. Die Wolken sind ziemlich zahlreich am Samstag im Osten. Da kann es auch mal für Schneeregen reichen. Höchsttemperaturen meist 9 bis 11 Grad. der etwas kälteren Luft im Osten um 4 Grad. Und am Sonntag regnet es dann eher im Süden, vor allem im Süden Bayerns, und gibt oberhalb von 600 Metern ein bisschen Schnee. An allen Tagen im Norden am sonnigsten.
Vielen Dank, Claudia Kleinert. Wir harren also weiter den Dingen, dem Frühling und Dieter Nuhr. Mit dem geht es jetzt weiter im Ersten. Gabi Bauer meldet sich heute um 0.30 Uhr mit dem Neuesten im Nachtmagazin. Und wir sind morgen wieder für Sie da, wenn Sie mögen. Bis dahin.